bei Rückstand. Nikos mega kotzen. Und tändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, Mittwoch, 20. Dezember 2017, ein paar Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den VfL Bochum am vergangenen Montagabend. Das Spiel gewinnt der FC St. Pauli nach Toren von Lasse Sobich in der 34., Jan-Marc Schneider in der 49. sowie einem Anstoßtreffer von Lukas Hintersee in der 75. Minute mit 2:1. Ich bin Yannick und unterhalte mich heute wieder mit Tom, den ihr schon aus dem Vorgespräch kennt. Moin Tom!
Hallo, schönen guten Tag!
Schön, dass es bei dir wieder geklappt hat. Wir hatten ja versucht, noch jemanden Drittes dazu zu bekommen, der vielleicht in der Gästekurve am Montag stand, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Gut, trotzdem freue ich mich, mit dir darüber zu reden. Ja, wenn ich dich jetzt frage, 2 Tage nach dem Spiel, einigermaßen verdaut die Niederlage oder hängt die noch nach?
Ja, die ärgert vor allen Dingen, bei mir ist es so, dass es in dem Moment immer sehr, sehr wehtut, egal gegen wen und wann, ist eine Niederlage natürlich nie schön. Und das hat mich natürlich an dem Tag auch wieder geärgert. Jetzt haben wir gerade wieder ein neues Thema. Ich weiß nicht, wie es nach Hamburg durchgedrungen ist, aber der Kapitän Bastians, der Ex-Kapitän, hat sich im Bochumer Radio Luft gemacht und schießt gegen Hochstetter, sagt, mit dem Mann ist das Tischtuch zerschnitten, ich will wechseln. Da ist China im Gespräch oder Köln. Jedenfalls ist da immer noch dicke Luft in der Mannschaft, was wir ja auch vor dem Spiel schon so ein bisschen thematisiert hatten. Das ist im Moment ein bisschen mehr Thema, inwieweit sowas zur Niederlage beiträgt, will man jetzt nicht überbewerten konkret, aber das ist im Moment mehr Stadtgespräch, Thema Fußball, Thema Bochum, als die Niederlage, die viele ja erwartet hatten, ich nicht unbedingt, aber einige andere. Und du hast ja, ich muss es ja sagen, 2:1 getippt, ne?
Ja, hätte ich da mal Geld drauf gesetzt. Nee, aber Hochstetter ist ein gutes Stichwort, weil schon vor dem Spiel gab es ja schon die erste kleine Rangelei im Gästeblock. Weißt du, hab das am Fernsehen mitbekommen oder eher nicht so?
Doch, ich habe mich professionell auf dieses Interview vorzubereiten, habe mit einem Fanclub-Mitglied gesprochen, der da war, der vor Ort war. Also es waren von unserem Fanclub, deshalb auch Kommando Bochum, 2 Leute da oder 3 Leute waren da und die haben das halt geschildert. Das war wohl ein Plakat, was die Bochumer aufhängen wollten und da ist die Polizei irgendwie dazwischen gegangen. Insgesamt war die Stimmung aufgrund dieser Situation, Ausgliederung, Proteste gegen den Vorstand, wohl insgesamt relativ gereizt im Gästeblock, was weniger mit dem Gegner St. Pauli als mit eben dieser internen Sache zu tun hatte.
Ja. Ja, also das Plakat wird doch irgendwie eine relativ explizite Wortwahl gegen Hochstädter, ne? Also, er soll sich doch bitte verpissen, stand da, glaube ich, so sinngemäß drauf. Ja. Genau, woraufhin dann aus unserer Südkurve auch Sprechchöre kamen, hier ganz Hamburg hasst die Polizei.
Das habe ich am Fernseher nicht gehört, ja, okay.
Nun muss man ja dazu sagen, natürlich, also das Verhältnis gegenüber der Polizei ist ja jetzt seit G20 sowieso immer noch sehr, sehr aufgeheizt, zumal ja jetzt auch in den letzten Tagen dann noch hier diese Bilder hochgeladen wurden mit Fahndungsfotos zu möglichen Aktivisten im Juli. Weiß nicht, ob das da jetzt noch ein bisschen mit reinspielte. Auf jeden Fall war das eine Solidaritätsbekundung in dem Moment zu eurer Kurve, die sich dann da schon die ersten Scharmützel geliefert hatten.
Ah, okay. Aber wie gesagt, das war halt aus den Gruppen der Ultras, Protest gegen eben Christian Hochstetter. Ja. Und dann wurde das irgendwie entfernt und dann gab das dann schon Ärger und das war also logischerweise vorm Spiel sowieso spielabhängig. Und der meiste Frust resultierte wohl aus dieser, ja, von vor 2,5 Monaten resultierenden Entscheidung. Und natürlich sind da auch noch ein paar Sachen vom Hochstetter dazugekommen. Streit mit Bastians und. Das heißt, von verschiedenen Gruppen in der Fanszene wird gegen den Manager da protestiert. Und das hat dann zu diesem Ärger geführt. Wer da jetzt, ob die Polizei darüber reagiert hat oder ob das berechtigt war, kann ich nichts zu sagen. Da hätte ich vor Ort sein müssen, um das zu sehen.
Ja, ja, weiß man nicht, wie da deren Einsatzpolitik an dem Abend. Ich hatte sowieso gefühlt, war auch rund ums Stadion ein bisschen mehr Präsenz als normalerweise. Also, das ist eine reine subjektive Einschätzung meinerseits, aber weiß ich nicht, ob da einfach an diesem Abend eine etwas härtere Gangart gefahren werden sollte. Aber na gut. Kann man auch mal hängen lassen, so ein Ding.
Ja.
Okay, können wir dann. Ja.
Ist natürlich eine ziemlich stumpfe Beleidigung, aber es ist halt eine vereinsinterne Geschichte, mit der St. Pauli nichts zu tun hat und es ist ja letztendlich kein Straftatbestand vorstellt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der inhaltlichen Meinung wie dieses Plakat, ja, aber es ist natürlich die Frage, wo hört da Meinungsfreiheit auf und wo fängt Beleidigung an? Mhm. Ja, es ist wie es ist. Aber die Situation ist ja sowieso innerhalb Bochums aufgeheizt, da hat die Hamburger Polizei dann nichts mit zu tun.
Nee, klar.
Ja.
Ja gut, Banner sind ja an sich immer so eher prägnant und direkt gehalten. Da kann man ja jetzt nicht sich noch irrsinnig lange auslassen. Da muss man kurz und prägnant das rausbringen, was man vermitteln möchte. Ja, aber gut.
Wahrscheinlich war die Begründung der Polizei wieder wegen Pyrotechnik, musste das abgemacht werden. Kann ich mir vorstellen, dass die das eher so begründen. Aber wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei, weil ich war nicht dabei. Ich kann nur sagen, dass die Bochumer, die da waren, die Stimmung innerhalb des Blocks, innerhalb der Bochumer Fans als angespannt so wahrgenommen haben. Mhm. Das hat mit diesem Konflikt zu tun und weniger mit dem Auswärtsspiel. Das war wohl so. Ne?
Okay. Gut, wenn wir dann ins Spiel gehen. Die erste Viertelstunde gehörte ja tatsächlich eher euch, ne? Also direkt in der dritten Minute kann es ja fast schon 1-0 für euch stehen. Nachdem Robbie Cruz sich da irgendwie durchtankt und abzieht und Himmelmann sich ja noch in heldenhafter Manier in den Schuss schmeißt sozusagen. Also da habe ich schon kurz die Luft angehalten und gedacht, oh Gott, jetzt geht's bestimmt gleich hier völlig gegen uns oder was. Aber haben sich dann doch langsam gefangen. Oder wie siehst du die erste Viertelstunde?
Ja, also wenn man Bochum häufiger sieht, ist das so typisch für Bochum diese Saison. Man fängt eigentlich spielerisch ganz gut an. Das ist jetzt nicht nur gegen Pauli so gewesen. Und man muss allerdings auch sagen, dass der Himmelmann mit zwei Paraden auch hinter noch gegen Kielotzi wirklich einer der Spieler des Tages für Pauli war. Also das war schon Pauli-spezifisch, also das war schon besonders, die Parade finde ich schon. Aber für Bochums Spiele typisch, gut anzufangen, eine Viertelstunde zu dominieren und dann eigentlich immer irgendwann innerhalb der ersten Halbzeit den Faden zu verlieren. So war das Hinspiel nicht, aber so war das Spiel und viele Spiele der Hinrunde. Und dann auch irgendwann verdient, das 1-0 zu kriegen, wobei das natürlich ein bisschen blöd gefallen ist. Aber gut, Tore fallen halt irgendwie immer blöd, ne? Da springt zwar Bochum am Ball vorbei, Soares wehrt ab und direkt vor die Füße von dem, jetzt hilft mir mal auf die Sprünge, wer sollte erst nicht spielen?
Lobig.
Genau, lassen Lobig. Und der hat dann humorlos den Abpraller genutzt und dann stand es 1-0. Und damit war dann aber auch wieder mit der Bochumer Herrlichkeit komplett vorbei und dann hat auch eine halbe Stunde nur Pauli gespielt. Und da muss man sich halt fragen, Tor, kann passieren, kann auch so fallen und kann auch mal gegen den Trend der ersten Viertelstunde fallen. Aber was halt für mich als Bochum-Fan nicht zu erklären ist, dann dieses komplette Einbrechen. Natürlich hat Pauli, das war auch zu erwarten, mit Moral gespielt. Man hatte viele Verletzte, also würde die Mannschaft kämpfen, rennen. Da hat Bochum auch gegengehalten, aber dann so eine halbe Stunde komplett nicht zu spielen und im Prinzip vor der Pause schon fast das 2-0 zu kriegen. Da hat ja Dornbusch auch sehr gut reagiert einmal. Ja, das hat dann letztendlich auch zur Niederlage geführt und das macht die Niederlage dann auch verdient. Das ist halt doof. Diese halbe Stunde ist doof gewesen. Und die, ja, da hätte man schon viel früher 2-0 zurücklegen können. Dann beginnt die zweite Halbzeit mit dem Schuss von Pilozzi und einigen Chancen. Da denkt man wieder, ah, jetzt fangen sie wieder so an wie in der ersten Halbzeit und wieder macht Pauli ein Tor, ein Kontertor. Und da muss man tatsächlich negativ den Sam rausstellen, der dann im Zweikampf verhalten wie bei einer Juniorentruppe ist. Als ehemaliger Nationalspieler an der Mittellinie den Ball verliert, nicht hinterhergeht. Daraus fällt dann ein Kontertor. Ich glaube, der Schneider hat es gemacht.
Ja. Mhm.
Soll man dazu sagen, ne? Also ist ja nicht unverdient oder so, aber so sowas ist zumindest vermeidbar. Aber wenn man es nicht vermeidet, dann liegt man es mal zurück. Und damit hat man das Spiel eigentlich dann ja auch schon verloren.
Ja, das hast du jetzt schon alles sehr gut zusammengefasst. Ich würde noch auf so einzelne Situationen noch mal ganz kurz eingehen wollen.
Ja.
Zum einen, wie sah das am Fernseher aus? In der 15. Minute geht Suarez gegen Schneider in den Zweikampf und Schneider geht zu Boden in eurem Elfmeterraum.
Ja, das war so eine, ja, jetzt ist natürlich so, wenn man die Steinhaus kennt als Schiedsrichter, die lässt eher laufen,
Ja.
das ist einfach ihr grundsätzlicher Stil, finde ich auch gar nicht so schlecht. Kann man darüber diskutieren, ob man dafür Elfmeter geben kann. Ich sage mal so, je nach Auslegung. Wenn der Schiedsrichter leichter eher Elfmeter gibt, dann ja. Wenn eben wie sie eher nicht, dann kann man das auch laufen lassen. Dementsprechend hat es aber dann hinterher bei der gelb-roten Karte eben nicht laufen lassen, was aber auch für sich betrachtet okay war. Also an der Schiedsrichterleistung würde ich die Niederlage auf gar keinen Fall festmachen. Die hat wie immer ganz gut gepfiffen, finde ich.
Ja, durchaus solide, ja. Also ich mag auch ihre Art einfach. Sie kann sich da immer sehr gut direkt positionieren. Da gibt es keine langen Diskussionen.
Ja.
Es gab auch, glaube ich, nur einmal irgendwann später, dann kurz nach eurem Ausgleich, dann nach eurem Anschlusstreffer, so eine kleine Rudelbildung. Ich weiß nicht, da lag, glaube ich, Sobota lag da irgendwie noch auf dem Boden und es wurde noch weitergespielt und dann war es ein bisschen unübersichtlich. Aber ansonsten hat sie da sehr souverän das alles geleitet. Nee, das wollte ich damit auch gar
Also
nicht
ich würde
implizieren, dass sie
sagen,
da irgendwie nicht richtig reagiert hätte.
ja, nee, kann man geben, muss man aber nicht. Und das ist halt eine Sache, die hängt halt damit zu. Also ich fand auch hinterher, da hat es am Anfang mal einen Foul an einem Bochumer nicht gepfiffen. Aber das weiß man dann halt auch, dass die härtere Einsteigen durchgehen lässt. Spricht durchaus meiner Philosophie vom Fußball. Da muss man sich dann als Mannschaft auch darauf einstellen. Dann ist es halt besonders dämlich, wenn man wie Sam eigentlich ein hochveranlagter Spieler dann da fast körperlos die Sache lösen will. In so einem Spiel, wo klar ist, dass eine ersatzgeschwächte Mannschaft über einen Kampf zum Spiel will. Und da ist es genau wichtig, die Zweikämpfe zu gewinnen. Da ist der Zweikampf. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen in dem Spiel, endgültig, warum man das verloren hat. Ne? Diese schwache halbe Stunde in der ersten Halbzeit und dann diese Schlüsselszene. Ja, man hat insgesamt in der zweiten Halbzeit aus Bochumer sich gut gespielt. Da war es dann, was das angeht, eine unnötige Niederlage in der zweiten Halbzeit. Aber so ein Spiel ist auch mal eine Verlaufsgeschichte. Die halbe Stunde, die hat letztendlich dann den Aufschlag gegeben. So ist das Tor. Ja, und so ist es dann. Und dann ist es natürlich unterm Strich auch irgendwo verdient. Und für viele Bochumer Fans halt, deshalb vielleicht auch die Enttäuschung, die dritte Niederlage dieses Jahr gegen St. Pauli, ne, vor einem Jahr. Pandemie, da hat man zum Ende der Saison verloren, das war ein Geldspiel zum Anfang der Saison und jetzt zum Start der Rückrunde, da haben dann wahrscheinlich einige Leute auch einfach dann etwas die Nase voll, was aber verständlich ist.
Ja, wir entwickeln uns so ein bisschen zu eurem Angstgegner, ne? Das ist
Richtig.
halt
Ja, das ist perfekt. Genau.
ja.
Das kann man auf jeden Fall aufs Jahr 2017. Aber auch wahrscheinlich, wenn man die letzten 20 Spiele sieht, hat man da relativ viele Niederlagen überdurchschnittlich. Da hat man gegen bessere, also höher platziertere Mannschaften wahrscheinlich eine ausgeglichenere Bilanz. Aber so ist es halt, ja.
Wie hast du denn unseren Stürmer Alagui gesehen? Also es gab so zwei Situationen, wie du schon sagst, eigentlich können vor der Pause doch das 2-0 fallen. Einmal in der 38. wo ein Freistoß auf den Kopf von Lasse Sobich kommt und er quasi direkt Dornebusch anköpft. Also wenn er den ein bisschen platzierter erwischt, dann ist er auch drin. Und dann geht der Ball aber nicht ganz raus aus dem 16er, sondern Alagui könnte noch schießen, tritt aber über den Ball. Das ist so
Ja, da kann ich mich
Alagui
jetzt.
in der Nutshell momentan so. Das ist so. Ach, der ist, weiß ich auch nicht. Und 2 Minuten später ist schon wieder Sobich am Ball, der Kopfball setzt auf, peilt an die Latte. Alagui könnte da einfach hinspringen, ist aber auch wieder zu langsam und kommt nicht mehr dran und euer Torhüter ist da. Das ist so, ja, also ich bin auch gerade ein bisschen voreingenommen, vielleicht was Alagui angeht, aber da kommt nicht so viel Gutes momentan. Weiß nicht, hast du ihn besser gesehen als ich?
Nee, ich hab eine andere Szene im Kopf, aber das ist, vollkommen subjektiv. Ich achte natürlich bei St. Pauli nicht so sehr auf die Leistung der Spieler, sondern mir ist nochmal aufgefallen, als er neben der Steinhaus stand, wie breitschultrig sie und groß sie wirkte im Gegensatz zu dem Spieler. Also ich glaube, er ist kein großer Spieler, oder? Weil du jetzt zwei Wochen
reingeführt hast. Nee, da haben wir schon körperlich präsentere im Kader auf jeden Fall. Der ist jetzt nicht so.
Er ist auch größer. Also da muss ich sagen, ehrlich, da kann ich jetzt nicht so. An die Szene kann ich mich nicht so erinnern. Ich weiß, dass da Chancen waren, aber ich habe jetzt keinen speziellen St. Pauli-Spieler im Kopf.
Okay.
Das ist eigentlich schon vor der Halbzeit 2-0 hätte stehen können, eben aufgrund dieser. Und dann kommt man raus und spielt wieder halbwegs gut, kassiert dann wieder. Also das war dann schon.
Ja, wobei halt man wirklich sagen muss, also aus unserer Warte gesehen war das einfach wunderschön, ne? Also das war einfach direkt aus einem Eckball gegen dich, dann mit einem einfachen Doppelpass, dann geht Şahin über links, sieht Schneider laufen, schickt ihn super einmal ganz rechts rüber und kann dann abschließen. Also das war einfach, das haben wir in letzter Zeit nicht so oft gesehen, dass wir zu solchen Aktionen imstande sind, weil eigentlich war es immer entweder einfach nach vorne bolzen und hoffen, dass irgendwer mit dem zweiten Ball da schon was draus macht. Oder halt sich irgendwo noch vor dem 16er verrennen. Von daher waren wir da sehr, sehr glücklich, dass das funktioniert hat auch. Und wie ich ja auch im Vorgespräch gesagt hatte, ne, das wird halt die zweite Reihe bekommen jetzt ihre Chance. Dadurch, dass so viele ausgefallen sind. Und da ist Schneider eben auch einer davon, der bei vielen Fans auch sehr gut gesehen wird und wo sich auch Leute fragen, warum der nicht öfter spielen darf. Aber gut, er ist halt nach Buadus, Alagui eigentlich dann eher so, ne? In dritter Reihe eher sogar, wenn wir nur mit einer Spitze spielen.
Also was er natürlich gut macht, ist die Chance einfach zu verwerten. Das ist ja eine Qualität, die unabhängig, wie das jetzt entstanden ist. Ich fand halt schlimm, diese Szene an der Mittellinie, wo der, da war es wohl Charlie, wo der Sam da den locker stoppen kann, wenn er vernünftig hingeht. Und dann kommt da dieser Pass. Dann muss man natürlich sagen, der Torwart hat auch nicht so eine große Chance und er macht es sehr gut. Ne? Und das ist dann in so einem Spiel, ich habe ja gesagt, es wird knapp ausgehen, das war ja auch vorher klar, dass da keiner 3-0 gewinnt oder 4-0 oder 4-1 und da war klar, das Spiel ist eigentlich gelaufen. Jetzt machst du ja nochmal einen Anschlusstreffer, ich hatte jetzt in meinem Nachbericht bloß Stiller geschrieben, es war ja Hinterseher, aber dann, und das ist auch so typisch für Bochum, kommt eben auch nicht mehr die zwingende Endoffensive, dann schnürt man zwar den Gegner hinten rein, aber man hat dann nicht die Spieler, die dann auch wirklich die Torgefahr und die Megatorschancen beschwören oder herausholen. Und das ist eben auch fehlende Qualität. Also das muss man ganz klar sagen, dass da fehlt eben Knipser, dass man dann diese spielerische Überlegenheit, die dann wieder in der Situation sichtbar wird, auch ausnutzt. Und deshalb, unterm Strich, ist das wirklich dieses Spiel, nicht das Hinspiel. Aber dieses Spiel war ganz typisch für die Saison. Okay. Stark angefangen, nachgelassen, dann ein Gegentor kassiert und dann auch wirklich schlecht gespielt am Gegentor. Da ist man sich wieder gefangen, hat wieder ein Gegentor kassiert, dann nur ein eigenes gemacht. Also so könnte man die ganze Saison eigentlich beschreiben. Dieses Spiel, aus eurer Sicht natürlich anders, weil es psychologisch die Wiederauferstehung war nach ein paar Niederlagen oder 8 sieglosen Spielen.
Definitiv.
Für uns war das so typisch. Wir haben auch in Paderborn. Da war Paderborn letztes Jahr geschafft. Und ja, als Bochum im Moment in der zweiten Liga, dann in solchen Spielen eher unten. Und sie sind vor allen Dingen auswärts schwach. Obwohl sie in Regensburg und Darmstadt gewonnen haben, haben sie eigentlich sonst im Norden, habe ich auch geschrieben, in Kiel verloren, in Braunschweig verloren, jetzt in Pauli. Also in Bielefeld, in Paderborn, das ist ja nicht so sehr Norden, aber es ist auch voll. Und da haben sie viele, viele Niederlagen kassiert auf diesem Muster. Das ist leider kein Einzelfall. Deshalb hat man sich auch nicht so mega aufgeregt über diese einzelne Niederlage, obwohl es vielleicht für die Mannschaft mal ärgerlich ist, wieder gegen Pauli zu verlieren. Aber wir haben uns vor allen Dingen darüber aufgeregt, dass dieses Potenzial so wenig abgerufen wird und direkt nach dem Spiel dann eben auch noch so ein Ärger hochkommt, wo man denkt, naja, vielleicht ist da doch Ärger in der Mannschaft, was ich ja auch schon vorher vermutet hatte.
Ja, da würde ich einfach, du hast ja auch, das hatten wir im Vorgespräch kurz besprochen, schreibst ja auch für einen Blog unter kommando-bochum.de, Kommando mit C.
Genau.
Da habe ich mir den Satz rausgesucht, weil der das so schön abschließt. So, weil wir haben jetzt auch so ein bisschen, ne, so das letzte Spiel dieses Jahres und so als Abschlusssatz stand dann da, Bochum beendet 2017 mit einem in Teilen uneinigen Team, mit Querelen im Verein, Streit der Fangruppen und sportlich unter den Erwartungen. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bleibt, die bleibt aber immer. Das fand ich so, das fasst es so komplett zusammen eigentlich.
Ja.
Was bei euch gerade los ist.
Naja, genau. Ja, weil es ist natürlich auch so, wenn man umgekehrt gedacht, wenn du jetzt viel Ärger hast, intern, Querelen, dann kann das natürlich nach wie vor auch in eine andere Richtung losgehen, was ich jetzt vom Potenzial der Mannschaft immer noch nicht glaube, aber sehe 60 letztes Jahr, dann ist man plötzlich im Relegationsspiel gegen, was weiß ich, Fortuna Köln, Wien, Wiesbaden, Hansa Rostock und die kommen mit Euphorie, fußballerisch sicherlich schwächer, also das ist eben auch eine Perspektive, ne? Und da hat sich ja St. Pauli den Sieg jetzt von wegbewegt, also das ist halt, und hat Bochum ja auch überholt, das ist halt so das Ärgerliche an der Aufwärtsniederlage. Die Niederlage ist immer ärgerlich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich zu einer Niederlage gesagt habe, die tut mal gut oder die war mal notwendig für irgendeinen Prozess. Aber das ist halt das Ärgerliche an der Niederlage. Ne? Und ja, viel natürlich ein bisschen schade, fällt für viele Fans der Ausflug nach Hamburg aus, weil man sich halt blöd Urlaub nehmen muss. Das war natürlich letztes Mal auch besser mit dem 1-1. Ja. Zur Weihnachtszeit am Wochenende. Das kam noch dazu. Also, aber dann hat man sich schneller ins Bett gelegt und gesagt, das ist jetzt halt so. Okay. Ist der Ärger jetzt verflogen, aber es ist eher so ein Grundfrust über eine, ja, jetzt auch verpatzten Rückrundenstart und eigentlich wieder mal eine Saison, wo man gedacht hat, es ginge mehr, aber letztendlich ist man nur unterer Durchschnitt. Sportlich. Punkt. Das kann man nicht, also die Tabelle lügt da nicht. Wir sind Zwölfter. Nicht, weil der Gott so ungerecht ist, der Fußballgott, sondern weil wir halt Zwölfter sind. Das ist auch irgendwo unterm Strich verliehen, weil Fußball nicht nur Ballbesitz ist und gut sich den Ball zu spielen, sondern auch Tore machen und diese Leistung konstant abrufen. Und wir haben eben auch wenig Verletzte. Das heißt, wir haben einen großen Kader, ne, so ein Eisfeld, ich weiß gar nicht, ist der reingekommen, ich glaube nicht, Merkel, die sitzen gar nicht mehr, die spielen gar nicht mehr. Das sind ja Spieler, ich sage jetzt mal so, die würden mit der anderen Liga-Truppe vom Namen her zumindest in der Startformation stehen. Also, ja. Das ist ja wie in der Winterpause schon angesagt, mal ein paar Spiele abzugeben.
Nee, doch. Also Eisfeld ist nicht reingekommen. Hoogland wurde eingewechselt, Wurz wurde eingewechselt und Tesche.
Ah, okay.
Das sind die drei Wechsel auf eurer Seite. Genau.
Aber das, da sieht man ja, Eisfeld war ja so der klassische Zehner bei uns im letzten Jahr, auch mal bei Freistößen, der ist, spielt gar nicht mehr von Merkel, war glaube ich gar nicht im Kader. Also das ist schon obskur. Und Bastians, der unterm Strich einer der wichtigsten Spieler in der Hintermannschaft war, auch gegen Hamburg nicht schlecht gespielt hat, der wird halt im Winter nach China wechseln oder sonst wohin, weil er sich halt mit Hochstädter verquatscht hat. Also das stimmt schon einiges nicht. Und wenn das stimmte, dann würde man auch nicht Zwölfter sein, sondern vielleicht Vierter oder Fünfter. Das muss man so konstatieren, das ist so.
Ja. Na, er würde, wenn er nach Köln geht, du sagst ja irgendwie China oder Köln für Bastians, in Köln würde er ja auf einen alten Bekannten treffen. Oder haben die haben wahrscheinlich damals auch noch zusammengespielt, als Terodde bei euch noch war. Oder?
Ja, na klar.
Die
na
kennen
klar.
sich noch, ne? Ja.
Terodde geht ja jetzt aus sportlichen Gründen, weil er in Stuttgart halt gar nicht mehr gespielt hat und Köln braucht jetzt einen Stürmer der Position, auf der Bastian spielt, denn Köln jetzt mit den Verletzten, die haben ja auch so viele Verletzte wie ihr, noch ein bisschen mehr, dann, ich komme ja jetzt auch in den nächsten Wochen zum Teil wieder, dann ist vielleicht gar nicht so ein Riesenbedarf. Also China ist konkreter. Er hat im Freien angebeten Mitte November aufgrund dieses Stresses mit Neustädter, Butternudel-Affäre mit dem Sohn von Hochstädter, mit dem Sohn von Hochstädter und dem Bastians und dem ganzen Kaderadatsch drumherum. Und jetzt hat er halt ein Angebot aus China und will halt weg. Und mit diesem Interview gestern, so deute ich das, will er sich so ein bisschen sich rausmotzen, dass man ihn schnell loswerden will und nicht so eine hohe Ablöse verlangt. Das ist, glaube ich, so die Idee, die dahinter steckt.
Wobei ja wahrscheinlich die Ablösesumme, wenn es wirklich China sein soll, wahrscheinlich eher zweitrangig ist. Also
ja,
die greifen ja momentan eher tiefer in die Tasche, als das vielleicht so andere europäische Clubs tun würden.
Ja, aber er will wahrscheinlich für sich das Optimale rausholen.
Ja, gut, klar.
Die Ablösesumme, die was er drückt, kann er natürlich an Gehalt fordern. Und ich glaube, er hat einen ziemlich langen Vertrag, er ist 30. Er ist schon das sportliche Aushängeschild dieser Mannschaft, nach wie vor. Mit seinen 30 Lenzen ist er halt jemand, der jetzt auch nochmal gucken will. Und da kommt ihm das auch ganz gelegen, dass er mit Hochstädter diesen Streit hat. Und ich glaube auch, dass er der Mannschaft nicht so hoch angesehen ist wie bei den Fans. Also das ist schon ambivalent. Ich bin da nicht so einseitig, dass ich sage, Hochstädter muss gehen und ja, muss bleiben. Das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Glaube ich. Also
halt mehr so. Ja, mal schauen, was da jetzt im Winter bei euch alles passiert. Ich glaube, bei uns wird es eher ruhig bleiben. Es hat sich halt so, ne, also eigentlich alles jetzt so langsam gefunden. Ne? Die Trainerfrage ist jetzt auch erstmal geklärt. Sonst, also ich hätte ja sonst gedacht, wenn Janssen nicht bis jetzt weg gewesen wäre, dann wahrscheinlich spätestens im Winter. Hätte ich mir gut vorstellen können, dass man da dann einfach in Ruhe sich umschaut. Aber da haben wir ja jetzt schon eine Entscheidung getroffen und von daher, ja, müsste der Kader einfach nur jetzt langsam mal wieder fit werden. Also ich glaube nicht, dass wir uns da groß verstärken im Winter. Ich glaube eigentlich nicht, dass da viel passiert. Mal schauen. Ja, es sind nur 3 Wochen oder so, ne? Also es ist halt echt, oder 4.
30. Januar spielt Bochum im Ruhrpott-Derby gegen Duisburg und dann, das ist dienstags, und dann irgendwann am Montag danach das Montagsspiel wieder gegen Bielefeld, beides Heimspiele. Ne? Und dann eben die Testspiele vorher gegen Aachen und Pauli, wir sprachen schon im vorigen Gespräch darüber. Ja. Also es geht, glaube ich, unmittelbar Neujahr wieder los ungefähr. Ne?
Gefühlt auf jeden Fall schon, ja. Ja gut, hast du noch irgendwas zum Spiel, zum Drumherum? Oder sind wir alles losgeworden?
Ich fand eigentlich vom Fernseher die Stimmung ganz gut für ein Montagsspiel. Ich habe gedacht, oh ja, also die Einfahrung von Herrn Corny war da. Da fand ich halt schade, dass der Kopf dieser Situation, die wir ja auch schon thematisiert haben, halt relativ schweigend drüber kam. Das ist immer wieder schade, weil ich fand die Stimmung für ein Montagabendspiel wirklich ordentlich. Ne? Alle müssen, die meisten müssen am nächsten Tag arbeiten und werden dann nicht so viel trinken. Und dafür war das echt gut. Also ich hoffe, dass das nächste Spiel in Hamburg dann wieder an einem Wochenendtag ist und ich da auch schön hinfahren kann. Weil ja, da hat man immer schon Bock auf die Reise. Also das macht schon Spaß, aber vielleicht dann irgendwann auch mal wieder.
Ja.
Also so ewig verlieren ist halt auch keine Motivation. Warum auch immer.
Ja. Nee, also würde ich auch, also Stimmung war am Anfang ein bisschen verhalten noch so. Aber auch gerade im Laufe des Spiels, auch durch das, was auf dem Platz passiert ist, dass man halt gesehen hat, okay, die Jungs kämpfen heute, die schmeißen sich in jeden Ball, wollen den Sieg noch vor Weihnachten kriegen. Da hat sich das auch so ein bisschen auf die Ränge übertragen und umgekehrt. Also es war, glaube ich, wieder so ein schönes, komm, wenn wir alle zusammen uns jetzt mal richtig reinhängen, dann können wir das schaffen.
Ja, genau, das hätte ich mir auch.
Hat sich dann ganz schön entwickelt noch im Laufe des Spiels.
Genau das hätte ich mir von Bochum auch gewünscht, sowohl von der Mannschaft, dass sie sich so reinnutzt hat und bei St. Paulis Spielern gesehen und eben auch von den Fans, dass sie ihre Mannschaft wieder leidenschaftlich unterstützen. Und das hat ja beides gefehlt. Und dann fehlt am Ende nicht nur deshalb, ich glaube nicht, dass Barcelona so oft gewinnt, weil sie so fantastische Fans haben, da ist es im Stadion nämlich ruhig. Also das hat nicht unbedingt was mit dem Erfolg zu tun. Aber das ist natürlich in so einem Spiel, was ein bisschen knapper ist, kann das ja schon mal das Zünglein an der Waage sein. Und da hat St. Pauli eben auch mehr hingebracht. Also ja, das ist einfach schade, so ein Jahresausklang. Da hätte ich mir halt einen Punkt gewünscht und Bochum hätte sich noch mal ein bisschen mehr reingekämpft und dann hätten die Fans auch noch mal was zum Feiern gehabt. Das wäre einfach schöner gewesen. So vorbei. Aber es ist, wie es ist. So weiß man, wo die Baustellen liegen. Die liegen in der Konstanz, die liegen im Team, die liegen beim Sportvorstand, die liegen im Verein, die liegen darin, dass man mit den Fans, dass die Fans untereinander reden müssen. Und wenn die Baustellen nicht geklärt sind, dann wird man halt auch 2018 kein einfaches Jahr haben.
Ja. Ja, wobei ja wirklich alles dermaßen eng zusammen ist. Also das haben wir im Gespräch auch schon gesagt. Zwischen Platz 15 jetzt aktuell, da steht Heidenheim gerade mit 22 Punkten. Und Platz 4 mit Ingolstadt hat 28 Punkte und dazwischen bewegen sich dann so in einer, zweier Schritten die ganzen anderen Teams und sind eigentlich nur 6 Punkte, die da das ganze gesamte Mittelfeld ausmachen zwischen Platz 4 und 15. Ne? Und dann, also, da kann mit ein, zwei guten Spielen kann man auch ganz schnell wieder unter den Top 6, 7 sein.
Absolut. Deshalb habe ich ja auch kalkuliert, nicht zu verlieren, um dann eben nochmal im neuen Jahr zu denken, ah, vielleicht könnte noch was gehen. Nicht, weil wirklich was geht, aber damit man dieses Gefühl noch haben kann. Und das ist natürlich schon das Ärgerliche an der Niederlage. Also, da weiß man jetzt, oh, jetzt fängst du wieder von vorne an. Und das hat man halt schon 6, 7, 8 Mal gehabt. Aber gut, damit muss man auch leben.
Okay. Wenn du dann nichts mehr hast, würde ich nur noch darauf hinweisen, von meiner Seite aus, dass heute Abend, also auf ungefähr in 2 Stunden wahrscheinlich, die 49. Folge der Millanton-Hauptsendung aufgezeichnet wird. Da sind diesmal die Handballer des FC St. Pauli zu Gast, die ja unter anderem in Ruanda waren, zu einem Trainingslager mit Testspielen oder so ähnlich. Das einfach mal reinhören, das ist bestimmt auch ganz interessant.
Ja.
Ja, und dann war es das von den Vor- und nach dem Spielgesprächen für dieses Jahr. Geht dann im nächsten Jahr mit Dresden weiter. Und ja, dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und man hört sich im nächsten Jahr. Tschüss.
Tschüss.